Ja, da. Ihr seid wirklich unersättlich. Heute ist doch freier Nachmittag. Heute ist doch Ausruhen oder Kinotag oder ich weiß nicht, was Samstag ist. Kommt ihr schon wieder. Super. Ja, ich werde also einfach so weiter fortfahren jetzt mit der Apostelgeschichte. Ich werde nicht ganz das Kapitel 7 überspringen, sondern will einfach nur etwas, einen Gedanken, den ich empfinde, der doch wichtig ist, herausholen, der für uns auch in der Anwendung jetzt von Bedeutung ist. Ihr habt es schon gemerkt, ich gehe nicht durch die Apostelgeschichte im Sinne einer bibelkundlichen Untersuchung und historische Hintergründe und Zusammenhänge und so weiter. Das ist auch sehr, sehr interessant und macht manches für uns verständlich. Aber was ich versuche hier mit dieser Reihe einfach so Dinge herauszunehmen, die auch eine Anwendung für uns jetzt heute haben. Kapitel 7 ist ja dieses bekannte Kapitel, wo es fast nur bis auf den Schluss einfach um diese Rede, diese Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat geht. Und dort legt er in einer sehr detaillierten Weise oder auch so in einem Überblick die ganze Geschichte einfach des Volkes Gottes dar, von den allerersten Anfängen bis dahin, wo man eben dann in der Gegenwart zu seiner Zeit, als er vor dem Hohen Rat stand, als es dann diesen Tempel gab und die Gottesdienstordnungen und das alles. Und ich werde jetzt diesen Text gar nicht lesen, ihr kennt ihn sicherlich und könntet den vielleicht nochmal nachlesen, aber ich will einfach daraus etwas nehmen, und zwar können wir hier sehen, dass Stephanus gezeigt hat, dass er etwas wusste von den Ursprüngen, von der Vergangenheit, von der Entwicklung seines Volkes. Und er kannte das, was das Wort Gottes darüber geschrieben hatte. Und er bewies damit, dass er sich identifiziert mit seinem Volk, dass er sich nicht isoliert und losgelöst betrachtet von dem ganzen Hintergrund. Und er bewies dort einfach dieses Geschichtsbewusstsein. Und ich glaube, das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Wenn ich noch denke, wie ich als junger Christ, ich habe gedacht, irgendwie mit mir fängt die christliche Welt an. Ja? Und was zum Beispiel vor 100 Jahren in unserem Land war und was vor 200 Jahren war und all diese verschiedenen Dinge, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und heute muss ich sagen, das ist ja absolut schrecklich, so etwas. So eine Einstellung ist total naiv und auch arrogant und überheblich. Und wir müssen einfach verstehen, wir sind heute da in der Geschichte des Reiches Gottes. Wir sind heute da, weil andere vor uns auch ihren Teil beigetragen haben. Und wenn sie das nicht getan hätten, wir wären heute nicht da. Ja, und da gibt es dieses geistliche Prinzip einfach für das Wohlergehen und für ein langes Leben. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und das ist unbedingt gut, wenn es dir gut gehen soll und du möchtest ein langes Leben haben, ein gutes Leben, dann ist es ein ganz wichtiges Prinzip, das du dort einfach anwenden kannst. Und ich glaube, dass es im geistlichen Leben genauso ist. Wir haben Väter und Mütter vor uns, die etwas getan haben zu ihrer Zeit, zu ihrer Generation, und wir sollten sie ehren, wir sollten das anerkennen, wir sollen das wertschätzen, wir sollen mit Hochachtung das anschauen und wir sollen das sehen und nicht unser Augenmerk zu schnell irgendwie auf die Dinge richten, die einfach damals noch nicht da waren. Wir sind so schnell geneigt, irgendwie mit unserem Wissen, mit unserer Kenntnis das zu betrachten und zu bewerten, was sie getan haben. Ja, oftmals, wir würden über jemanden wie Martin Luther sprechen und alles, was uns einfällt, dass er keinen Durchblick hatte in Bezug auf die Juden und dass er eigentlich da ganz schreckliche Dinge von sich gegeben hat. Aber das ist nicht das Wesentliche, der wesentliche Beitrag seines Lebens. Ja, sondern er hat einen Kampf gekämpft, von dem wir wahrscheinlich uns gar keine Vorstellung machen können, wie da ein Mann unter der Leitung des Heiligen Geistes Offenbarung bekommen hat, und er stand wirklich gegen den Rest der Welt. Er stand gegen den Rest der Welt. Ja? Und da war niemand, der von den hohen Herren in der Kirche, im Raum der Kirche, ihn da irgendwie applaudiert hätte und geschützt hätte und bestärkt hätte. Und hätte gesagt, das ist wunderbar, dass du eine solche Offenbarung hast. Diese Offenbarung, dass wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Jesus, das ist heute für uns so selbstverständlich. Aber er hat sein Leben dafür gegeben. Er hat dafür sein Leben gegeben und wir können das heute genießen und das ist heute in großer Breite zugänglich und sozusagen auf dem Markt erhältlich, weil er mit seinem ganzen Leben für diese Wahrheit gestanden hat. Ja, und er hat den Mut gehabt, gegen den gesamten religiösen Geister seiner damaligen Zeit aufzustehen und dieses System der religiösen Ausbeutung und Knechtschaft und Kontrolle herauszufordern und zu sagen, ich mache da nicht mit, das ist nicht, was das Wort sagt und ich sehe etwas anderes geschrieben. Und er hat Grundsätze dort herausgestellt, alleine durch den Glauben, alleine die Schrift. Das sind Dinge, die sind heute noch für uns gültig. Und das sollte mehr wiegen als irgendwelche anderen Dinge, die er verkehrt gemacht hat. Obwohl wir sagen, Mann, nachher war aber zu viel Politik im Spiel und das war mir doch alles mehr so diplomatisch und mit den Juden und so weiter. Schön und gut, ja. Aber wir dürfen nicht mit dem Wissensstand von heute das von damals messen. Ja, da war niemand, der ihn bestätigt hätte mit dieser revolutionären Aussage, alleine durch Glauben wirst du gerettet. Da musste man bezahlen für die Sünden, die man vergeben haben wollte. Ja. Und so könnten wir alles Mögliche geschichtlichen Ereignissen nehmen und wir sollten diese Menschen, die dort einen gewaltigen Preis bezahlt haben, wir sollten sie ehren. Ja. Und wir können davon lernen. Wir können lernen von ihrer Hingabe, von ihrer Willigkeit, einfach zur Wahrheit zu stehen. Und ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich und auch inspirierend und herausfordernd und auch überführend, wenn wir Bücher lesen über solche Leute, Biografien oder Selbstbiografien von solchen Leuten und sehen, durch was sie gegangen sind, welche Kämpfe sie gehabt haben und wie sie Pioniere waren, wie sie einen Weg gebahnt haben, der heute eine breite geistliche Autobahn ist, auf der jedermann gehen kann. Aber damals waren das Wege, die mussten durch ganz schwieriges Gelände erst einmal gebahnt werden. So, lass uns Ehre diesen Menschen zutun, indem wir einfach das anerkennen und von ihnen und von ihrem Mut, von ihrer Hingabe auch lernen. Und wenn wir verstehen, wie Gott durch die Kirchengeschichte gearbeitet hat, auch eben gerade seit Luther, seit diesem Durchbruch, ich denke, das war der Wendepunkt, wo der Abstieg des Volkes Gottes in Dunkelheit und totale Verkennung beendet wurde und wo das Licht gekommen ist und von wo an es wieder einen Aufstieg und einen Prozess der Wiederherstellung gegeben hat. Ja, wenn wir verstehen, was Gott in den vergangenen Jahrhunderten getan hat und wie diese Wahrheiten auch ganz folgerichtig aufeinander aufbauten, wie sie da erobert wurden, wie sie entwickelt wurden, wie sie verstanden worden sind, ja, da konnte nicht alles gleich auf einmal kommen, sondern das sind Dinge, die müssen durchgearbeitet werden, durchgelebt werden und das braucht einfach bestimmte Zeitspannen und Prozesse und sie kamen in einer Reihenfolge. Ja, da wurde die Wassertaufe sozusagen wieder etabliert. Dank sei Gott für die Baptisten wissen wir das heute, dass sie unglaublich geschmäht wurden, verfolgt wurden. Ja, Baptist war das absolute Schimpfwort, wenn man das auf der Straße hinterhergerufen hat. Baptist, das war ein ganz schlimmes Schimpfwort. Und die hat man mit faulen Eiern und Tomaten und sonst irgendwas beworfen, diese Leute. Und die haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Und heute ist es ganz normal, heute kräht kein Haar mehr danach, wenn du dich mit Untertauchen auf neutestamentliche Art und Weise taufen lässt. Ja? Und so ist es immer, wenn Leute etwas bekommen von Gott, was noch nicht allgemein ist, ja, sie sind die Bahnbrecher, sind die Pioniere und sie zahlen für das, was sie da an Wahrheit verkündigen und wofür sie leben. Sie zahlen einen hohen Preis, damit nachher die Nachkommen es einfach leicht haben. Und wir haben es heute leicht, weil andere an anderen Stellen vorher gekämpft haben. Ja? Und das sollten wir echt achten. Und wir sollten anschauen, wirklich, was Gott dort für gewaltige Männer, gerade so eben vom deutschsprachigen Raum, da haben wir nicht nur Luther, da haben wir Zinzendorf, da haben wir Blumhardt. Das sind absolute Pioniere gewesen, absolute Pioniere. Die sollten wir schätzen, davon können wir lernen. Und wir einfach werden auch inspiriert davon und wir merken einfach, Mensch, Da war etwas da, was wir noch mehr bekommen können an Willigkeit, ohne Kompromisse zur Wahrheit zu stehen. So, wenn wir diese Dinge im Rückschau sehen, ja, dann entdecken wir, Mensch, wir sind nicht die Crème de la Crème. Nach uns kommen ganz andere Generationen, nach uns kommen ganz andere Dinge. Wir sind nicht die Allerbesten. Und so viele vor uns, die gewaltige Durchbrüche gehabt haben, haben diesen Fehler gemacht. Sie dachten, sie sind es, sie haben es. Und dann sind sie stehen geblieben und haben um ihre Wahrheit, um ihre Erkenntnis irgendwie ein Denkmal gebaut. Und haben gedacht, wir haben alles, was man nur haben könnte, und niemand hat so viel wie wir. Und dann sind sie stehen geblieben. Ja, das war bei den Baptisten so, das war bei den Pfingstlern so, als sie anfangen in Zungen. Sie dachten, Zungen sprechen, das ist es, mehr gibt es nicht. Das ist der absolute Höhepunkt deiner geistlichen Karriere. Ja. Und man hat um diese Doktrin ein Denkmal gebaut. Ja. Und wir sollten niemals denken, das lehrt uns auch die Geschichte, ja. Wir sollten niemals denken, wir sind total anders als alle vor uns. Wir sollten niemals denken, guck mal, was die für primitive Fehler gemacht haben. Wie können die nur? Wir sind imstande, dieselben und noch dümmere Fehler zu machen. Ja? Und wir sollen nicht denken, die anderen, aber heute wir. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja? Wir sind in derselben Weise fehlbar und versuchbar und können auch zu Fall gebracht werden. Und wir sollten da wirklich das anerkennen. Wir sind eingebettet in eine Entwicklung. Und noch etwas sehr Hilfreiches geschieht, wenn wir zurückschauen und wenn wir verstehen, wie Gott gearbeitet hat, dann kriegen wir auch eine Vorstellung, warum sind wir heute da, wo wir sind, und wir können aus dem Wort Gottes, wenn wir anschauen, was eigentlich das Muster von und der Auftrag der Gemeinde ist, wir können entdecken, ja, was wird wohl als nächstes kommen. Wir brauchen gar kein Prophet zu sein, wir können einfach von dem, was wir sehen, was das Wort Gottes sagt, und wie hat Gott die einzelnen Segnungen und Gaben und Dinge wieder zurückgebracht, ja, was fehlt noch und was wird wohl in welcher Reihenfolge als nächstes kommen? Und das hilft uns, dass wir aktiv an diesem Prozess der Entwicklung und der Wiederherstellung einfach teilhaben können. Das möchte Gott. Ja? So lange arbeitet er in der Geschichte und kaum einer versteht, wo er eigentlich hin will und wie das alles zu geschehen hat. Aber wie ist Gott begeistert, wenn da auf einmal welche anfangen zu verstehen, aha, darum geht es. Und das ist die Richtung. Ja? Und wir können dann durch Gebet, durch geistlichen Kampf und durch das Studium des Wortes und durch Verkündigung, wir können aktiv sozusagen mithelfen an diesem Prozess. Und ich glaube, an dieser Stelle stehen wir jetzt, dass wir ein Geschichtsbewusstsein wieder neu bekommen und dass wir an den kommenden Schritten in einer Weise teilhaben können, wie wir das vorher und wie andere vor uns das nicht konnten. Und ich glaube, dass dadurch die Entwicklung enorm beschleunigt wird. Enorm beschleunigt wird. Ja. Aber ich sehe ganz, ganz wesentliche Dinge, die noch fehlen, die der Herr noch geben muss. Und die ergeben sich einfach, wenn wir unsere Vergangenheit anschauen, wenn wir sehen, wie Gott Wahrheiten zurückgebracht hat. Etwas Interessantes kann man auch feststellen, wenn man so diesen Überblick sich verschafft, ja, die Zwischenräume oder die Phasen zwischen den Durchbrüchen, wo es neue Dimensionen gab, werden immer kürzer, ja. Eigentlich, zwischen Luther und dann den nächsten bahnbrechenden Dingen, das hat Jahrhunderte gedauert. Ja. Und dann wurden die Abschnitte kürzer und kürzer und kürzer. Und heute geht das schon wirklich in sehr viel kürzeren Zeiträumen. Warum? Weil wir einem Ziel entgegengehen, weil etwas kommen soll, ja, und weil die Gemeinde endlich das werden soll, was sie sein soll. Wir brauchen ein Verständnis, dass wir Liebe haben für die Gemeinde. Nicht alles ist göttlich gewesen und nicht alles war irgendwie der kürzeste Weg, aber wir sind da, wo wir heute sind. Aus wegen Verdienst unserer Vorfahren. Und das sollen wir anerkennen. Und das hilft uns auch, dass wir eine Chance haben, nicht wie sie zu fallen und irgendwie stehen zu bleiben und daraus irgendwie etwas zu machen. Okay, das wollte ich einfach so zu dieser langen Rede, die er dort bringt, über die geschichtlichen Hintergründe, die Entwicklung seines Volkes, das wollte ich dazu sagen. Dann haben wir hier in Vers 51 dann, wo er dann also abrupt auf einmal seine Rede abbricht, haben wir eine schöne Aussage, die wir nachher nochmal reinnehmen. Wenn jetzt lese ich sie einfach nur nachher an einer anderen Stelle, können wir das noch einmal aufnehmen. Dort sagt er dann zu ihnen, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Und das ist ein Zusammenhang, ja, wenn Menschen unbeschnitten sind an Herzen und Ohren, dann können sie nicht anders als dem Heiligen Geist widerstreben. Die Antwort ist nicht, sich dazu zu bringen oder sich zu zwingen und sich zusammenzureißen und zu versuchen, nicht dem Heiligen Geist zu widerstreben. Die Antwort ist Beschneidung. Wenn wir beschnitten sind an Herzen und Ohren, dann werden wir nicht länger dem Heiligen Geist widerstreben. Und das ist, wo Gott hin will, eine Veränderung an Herzen. Und das haben wir auch hier schon viele Male so besprochen. Das ist ein Prozess und Gott arbeitet dran. Und wir können mitarbeiten, indem wir mutig Wahrheiten, die sogar uns selbst irgendwie treffen und die bestimmte Verhaltensweisen irgendwie herausstellen und sagen, das ist nicht der Maßstab Gottes. Wir können diese Wahrheiten annehmen und wir können uns auf die Seite der Wahrheit gegen Dinge in unserem Leben stellen. Und das ist Umkehr. Auf die Seite der Wahrheit gegen bestimmte Dinge in unserem Leben. Und so kommt ein Werk des Heiligen Geistes in uns zustande, wo wir Veränderung erleben, wo wir in einem Umbruchprozess sind. Und wir haben das alles schon gemerkt, wenn wir beginnen, uns danach auszustrecken, es geht nicht von Montag bis Donnerstag. Es dauert ein bisschen länger. Aber wenn wir dranbleiben, wir merken einfach, wie Gott arbeitet. Wir merken, wie wir einfach zubereitet werden und wie wir empfänglicher werden für den Heiligen Geist und wie wir ihm da immer weniger Widerstand entgegenbringen. Und das ist, wo wir unbedingt hinwollen. Halleluja. Und dazu soll auch hier diese Zeit dienen. Okay, also Stephanus. Geht hier seinen letzten Fehler sozusagen. Er sagt, er sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen. Das ist, warum Jesus verurteilt wurde, ja, weil er gesagt hat, dass er von Gott ist, ja. Und wenn Stephanus sagt, Jesus ist jetzt im Himmel zur Rechten des Vaters, das ist die absolute Lästerung. Der, den sie doch verurteilt haben, der Kriminelle, der soll jetzt im Himmel sein, neben Gott, das kann nicht sein. Und deswegen muss derselbe religiöse Zorn und Eifer, der sich gegen Jesus gewandt hat, auch gegen Stephanus wenden. Und das ist bemerkenswert hier. In dieser Situation dann, wo sie ihn steinigen, da sehen wir an seiner Reaktion, wir sehen hier dasselbe Leben, das in Jesus war, war in ihm genau dasselbe Leben. Er wird gesteinigt, ja, und dann, wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir sozusagen ein bisschen gesteinigt werden oder irgendwie angegriffen werden, dann zeigt sich, was in uns ist. Und wir sehen hier, ja, in dem Moment heuchelst du nicht, in dem Moment musst du nicht, kannst du nicht spielen, ja. Und das Leben des Herrn einfach, das Raum gewonnen hatte in Stephanus, kam heraus. So wie die Bibel das sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und wir sehen hier, was in Stephanus war. Es war die Liebe und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes. Niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist genau dieselbe Haltung, die Jesus hatte am Kreuz gegenüber den Menschen dort, die ihm dieses Unrecht angetan haben. Und das können wir auch in weniger dramatischen Situationen des Lebens so sehen, einfach, dass Krisenzeiten und Angriffe offenbar machen, was in uns ist. Und insofern haben sie auch einen Sinn und können uns, wenn wir sie richtig verstehen, sie können uns auch dienen. In früheren Zeiten hat man in Amerika hat man echte Silberdollar gehabt. Die bestanden aus Silber. Und natürlich gab es dann böse Buben, die haben gesagt, Mann, das kann man sich doch sparen, das schöne, teure Silber. Dann nehmen wir ein anderes Metall und machen nur ein bisschen Silber drüber, ein bisschen versilbert. Und dann hatten sie ein Verfahren, den Silberdollar von der Fälschung zu unterscheiden. Und wie machte man das? Man ließ den Silberdollar fallen. Und an dem Klang, den der Silberdollar gab, wenn er auf die Erde fiel, konntest du hören, ob es Silber ist oder irgendwie ein anderes Metall, was nur versilbert war. Und ich glaube, so ist es auch manchmal. Manchmal muss etwas runterfallen und dann hören wir den Klang und dann sehen wir, ob es echt ist oder nicht. Ja, manchmal muss was zu Boden fallen und dann müssen wir mal hören, wie es klingt. Und daran können wir sehen, wie echt ist das oder ist das nur irgendwie so ganz hauchdünn irgendwie angekristelt, überzogen oder so, ja? So angemalt oder ein bisschen darüber, ja? Und hier sehen wir, ja, das pure Leben Gottes war in ihm. Und das kann uns ermutigen, das kann uns sagen, Mensch, es ist möglich, dass so wie Paulus das auch sagt, Christus unser Leben wird, dass egal was passiert, herauskommen wird Christus und sonst nichts. Es ist möglich, das ist eine Inspiration für uns, wenn das Leben Gottes hier in Stephanus so Platz gewonnen hat und das Alte einfach nicht mehr sich meldete, weil es tot war, weil es nicht mehr eine Chance hatte, weil er darauf sein Vertrauen nicht mehr gesetzt hat. Es ist möglich auch für uns. Und wir sagen, Gott, das wollen wir. Das wollen wir. Bring uns dahin, dass Christus unser Leben wird. Halleluja. Halleluja. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wir sehen hier, wie Saulus einen Anteil an seinem Tod hat. Das ist das erste Mal, dass er erwähnt wird hier. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Er war da und er hat ihm zugestimmt. Und das war schon sein erster großer Fehler, dass er dabei war, zu sehen, wie ein Mensch in das äußerste Extrem gedrängt wird und wie nichts anderes als Christus hervorkam. Das war schon sein größter Fehler, da überhaupt da zu sein. Und wir brauchen einfach eine neue Sicht, ja, dass Gott manchmal Menschen anspricht, ja, die uns sehen in größter Schwachheit, die uns sehen in großen Krisen. Ja. Gott hat seine eigene Wege, Menschen anzusprechen und zu Menschen zu sprechen. Ja? Und wir denken immer, oh ja, sie müssen immer sehen, dass wir stark sind. Nein, wir müssen nicht stark sein, wir müssen echt sein. Halleluja. Und jetzt kommt etwas Interessantes, was so diese Thematik eigentlich noch weiter vertieft, wie sie hier so angeklungen ist, mit dieser Sache mit dem Stephanus. Hier sehen wir etwas ganz, ganz Interessantes. An jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaft von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Da können wir noch Vers 4 und 5 dazu nehmen. Dann sehen wir, was sie da gemacht haben. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und hier drin ist eine gewaltige Lektion enthalten für uns, die so, so, so Kraft geben kann und uns ermutigen kann. Nämlich, die Lehre, so sehr der Teufel der Widersacher Gottes ist, so sehr er versucht einfach, das Reich Gottes zu bremsen und zu widerstehen und durcheinander zu bringen, und so böse er auch ist, er arbeitet nicht außerhalb von Gottes Plan. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die allermeisten von uns haben ein Konzept, hier ist Gott und da ist das Gute und da ist der Teufel und der führt irgendwie sein eigenes Leben. Er ist ja auch der Rebell, ja. Aber es gibt eine Sichtweise, die du findest in der Bibel. Obwohl er der Rebell ist, Gott ist größer als das. Und Gott bezieht seine Machenschaften in seinem Plan mit ein und Gott sozusagen missbraucht den Teufel und der Teufel, obwohl er das nicht weiß und eigentlich nicht will, hilft noch dazu, das Reich Gottes, die Ziele Gottes zu fördern. Lass uns zur Apostelgeschichte 1,8 zurückgehen. Hier ist noch einmal die Ankündigung des Herrn, was geschehen sollte nach Pfingsten. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist, was Jesus gesagt hat. In Jerusalem, okay, aber auch in Samaria, auch in Judäa und auch in Samaria. Und was sehen wir? Wir sind hier in Kapitel 8 und sie sind immer noch in Jerusalem. Keine Spur von Evangelisation von Judäa oder Samaria, geschweige denn Ende der Erde. Nichts davon. 8 Kapitel oder nach Pfingsten 6 Kapitel und sie sind immer noch in Jerusalem. Und jetzt kommt der Feind und bringt eine Verfolgung, und die Verfolgung, die eigentlich das Werk Gottes stoppen sollte, beenden sollte, führt dazu, dass das Werk Gottes erst richtig in Fahrt kommt. Jetzt kommt das Evangelium nach Judäa. Jetzt kommt es nach Samaria. Ja, hat der Teufel im Sinn gehabt, die Verbreitung des Evangeliums? Nein, er wollte der Sache ein Ende bereiten. Und Gott in seiner Weisheit bezieht den Feind mit ein. Nicht, dass das gut ist, was der Teufel tut. Das habe ich nicht gesagt. Das ist böse und das ist schrecklich und dafür wird er seine gerechte Strafe bekommen. Aber wir müssen dieses Denken übernehmen von der Bibel. Der Teufel kann nicht außerhalb des Planes Gottes operieren. Was immer er sich da einfallen lässt, Gott bezieht das mit ein und das wird ein Bumerang und es wird dazu dienen, dass Gottes Plan noch schneller und noch besser einfach erfüllt wird. Er ist der unfreiwillige Gehilfe. Und ich glaube, jedes Mal, wenn er das sieht, er ärgert sich so fürchterlich, ja? Und sagt, meine Güte, warum habe ich das nur gemacht, ja? Und das ist das Interessante einfach, wenn das Leben des Herrn in der Gemeinde da ist, der Teufel ist hilflos. Er kann nichts tun. Er kann nichts gegen diese Leute tun, weil sie nicht mehr am Irdischen und weil sie nicht mehr an ihrem Leben hängen. Er sagt, lass ich sie in Ruhe, dann verkündigen sie das Wort, bringe ich in Bedrängnis, verkünden sie das Wort noch mehr. Ja? Das nennt man in der Mühle eine Mühlespiel, eine Zwickmühle. Das heißt, jeder Schachzug des Gegners führt dazu, dass du Punkte machst. Ja? Und das ist die Situation des Teufels. Und wir müssen wirklich eine Sicht haben, nicht isoliert von Gottes Plänen arbeitet er dagegen, sondern er wird mit einbezogen. Er wird missbraucht. Der Feind wird missbraucht. Das heißt, das, was er tut, um zu zerstören, kann Gott in seiner Weisheit noch nehmen und umdrehen. Das siehst du bei Josef, ich habe leider die Bibelstelle nicht mehr gefunden, aber ich weiß, dass es sie gibt. Dort sagt er dann zu seinen Brüdern, als er sich dann nach einer langen Zeit einfach zu erkennen gibt und als sie sehen, dass er noch lebt, ja, wo sie doch ihn erst umbringen wollten und dann ihn in die Grube und dann ihn als Sklave verkauft haben. Dort sagt er dieses wunderbare Wort, Menschen gedachten es, böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und er hat für sein Leben diese Perspektive. Und ich glaube, das ist der Schlüssel bei Josef, wenn du sein Leben anschaust, durch was er gegangen ist. Das ist der Schlüssel bei Josef, warum all diese Katastrophen und Bedrängnisse, die er erlebt hat, warum die nicht dazu geführt haben, dass er frustriert war und enttäuscht war und sich zurückgezogen hat und sein Vertrauen in Gott verloren hat, sondern er hat das alles durchgemacht und erlebt als Beförderungen Gottes, als Beförderungen. Und das sind Situationen gewesen, die waren manchmal nicht zu verstehen. Ja? Und Gott wird auch uns führen durch Dinge hindurch. Und Gott hat nicht gesagt, Schätzchen, alles, was ich mit dir tue, wirst du verstehen. Gott hat gesagt, es wird Situationen geben, wo du mir vertrauen sollst, auch wenn du nichts verstehst. Auch wenn ich mich verhalte, wie es nicht deiner Theologie entspricht. Gott ist größer als deine Theologie. Und bei Josef sehen wir das, dass er Gott vertraute. Können wir uns das vorstellen? Er ging durch diesen Test durch, ja? Er hat der Lust widerstanden. Diese Potiphar wollte ihn, die Frau dort, die wollte ihn ins Bett ziehen. Und er hat widerstanden, hat gesagt, nein, ich diene Gott, ich werde in diese Sünde nicht einwilligen, ja? Und er rannte aus dem Haus, ja? Wir würden normalerweise denken, oh Mann, preis dem Herrn, das hätten wir hinter uns. Ja, durch das sind wir durch, jetzt kommt der Lohn Gottes, weil wenn wir der Sünde widerstehen, dann belohnt uns Gott und er befördert uns. Was passiert? Er kommt ins Gefängnis. Er sagt, wieso Gott, ich habe den Test bestanden. Ich habe den Test bestanden und jetzt lande ich im Gefängnis. Das ist nicht fair. Ja? Manchmal, wir möchten gerne sagen, oh, das finde ich nicht gerecht. Ja? Lass uns vorsichtig sein, so etwas zu sagen. Wir wollen nicht Gerechtigkeit, wir wollen Gnade. Ja? Und wenn wir sagen, Gott, das ist nicht gerecht, dann sagt er auch, möchtest du, dass ich dich gerecht behandle? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn Gott uns gerecht behandelt, wir würden alle in die Hölle landen. Wir wollen nicht Gerechtigkeit, wir wollen Gnade haben. Das ist größer als die Gerechtigkeit. Und Josefs Geheimnis war, er ließ sich nicht erbittern, er hielt fest an Gott. Und er sagte, was immer hier geschieht, letzten Endes wird das genommen und wird von Gott gebraucht werden, etwas Gutes zu bewirken. Und wenn wir vorankommen wollen mit Gott, wir brauchen diese Haltung, dass Gott größer ist und dass Gott sogar den Teufel missbraucht. Gott missbraucht den Teufel, um uns zu fördern. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir unweigerlich Opfer sein von Selbstmitleid und von Anklage und von Aufbegehren, von Enttäuschung und wollen alles hinwerfen. Aber nur diese Sicht, Gott ist größer. Gott bezieht die Dinge des Feindes mit ein in seinem Plan. Und der Feind muss dazu dienen, dass einfach Gottes Plan und Gottes Wille geschieht. Das hilft uns durch Schwierigkeiten. Wir werden alle durch Schwierigkeiten gehen. Wenn du sagst, ich habe noch nie welche gehabt, das ist wunderbar und das ist prima und genießt die Zeit noch so lange, wie du sie genießen kannst. Aber wir werden durch Dinge durchgehen. Wir werden das. Und Gott ist größer. Halleluja. Irgendwo in einer Psalmstelle heißt es, die Feinde wurden zu Dünger auf dem Acker. Und da ist dieses Prinzip. Wofür kommt der Dünger auf den Acker? Damit es besser wächst. Weniger Dünger, weniger Ertrag. Ja, mehr Dünger, besserer Ertrag. Die Feinde wurden, Luther heißt es, zu Mist auf dem Acker. Und das ist auch, wenn du viele Feinde hast, ja? Halleluja. Gott will deinen Acker düngen. Gott will, dass viel Frucht kommt, dass etwas wächst da. Darum hast du das. Nicht, oh Mann, die ganze Welt ist gegen mich. Und warum ist das nur? Ist das nicht alles schrecklich? Und Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Ja? Gott hat nicht gesagt, dass du ihn immer verstehen wirst. Gott hat gesagt, er wird immer bei dir sein. Das ist ein Riesenunterschied, ja? Und er möchte uns lehren, und das ist auch etwas, was wir brauchen, um geistlich reif zu werden, dass wir ihm vertrauen, dann, wenn wir ihn nicht verstehen, dass wir ihm vertrauen, er ist mit uns und er hat uns nicht verlassen, dann, wenn alles drunter und drüber geht und wenn wir es nicht verstehen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip, was wir hier sehen. Wir können das noch in der Lehre bei Paulus dann sehen. 2. Korinther. Können wir einmal aufschlagen, 2. Korinther. Kapitel 4. Vers 16-18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Hier sagt er, Bedrängnis unter einer bestimmten Voraussetzung bewirkt etwas in uns. Bedrängnis bewirkt etwas in uns. Und mit Bedrängnis kannst du alles nehmen, was dich bedrängt. Ganz einfach. Das ist ganz einfach. Ja? Das kann ein schwieriger Chef sein und ein komplizierter Nachbar sein oder ein irgendwas. Und die Bedrängnis, sie bewirkt etwas. Was bewirkt Bedrängnis? Ein überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. So oft wir sagen, Gott, wir wollen mehr Herrlichkeit in unserem Leben, in unserem Dienst haben. Wir wollen, dass deine Herrlichkeit kommt. Und dann kommen Schwierigkeiten und sagst, ich wollte keine Schwierigkeiten, ich wollte Herrlichkeit. Aber wir verstehen Gottes Wirken nicht. Ja. Klar, in einer Weise ist es so, der Teufel sagt, was betet der da? Der will die Herrlichkeit Gottes sehen, das müssen wir verhindern. Ja? Und er bringt alles Mögliche, was gegen dich kommt. Aber Gott sagt, aha, der Plan funktioniert wieder mal. Ja? Und er nimmt diese Angriffe, ja? Er nimmt diese Bedrängnis und er sagt, hoffentlich erinnert er oder sie sich jetzt an das, was er gelernt hat, was Paulus gelebt hat und was Paulus uns vorgemacht hat, dass die Bedrängnis, wenn wir richtig damit umgehen, nicht automatisch, bitte nicht, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt und das sehen wir auch im Leben nicht, dass das Leiden an sich, die Schwierigkeiten an sich uns heiligen würden und uns irgendetwas bringen würden. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Sondern Paulus sagt hier, unter einer Bedingung geschieht das, nämlich, dass wir darauf richtig reagieren. Und wenn wir auf Bedrängnis richtig reagieren, dann bewirkt die Bedrängnis Herrlichkeit. Halleluja. Wollen wir Herrlichkeit haben? Mehr Herrlichkeit, dann lass uns eins klar sehen, dass wir da nicht naiv sind und dass wir nicht blauäugig irgendwie da in was hineintapsen und hinterher verstehen wir die Welt nicht mehr. Wenn wir Herrlichkeit haben wollen, dann heißt das, wir werden durch Bedrängnisse gehen müssen. Oh, da kommt mir eine gute Schriftstelle. Wir greifen mal vor. Tu einmal etwas hier rein. Einen kleinen Zettel und Apostelgeschichte 14, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Vers 22, da habe ich es gefunden. 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Du sagst, wie kann das die Jünger bestärken? Wie kann das die Seelen der Jünger stärken? Das ist doch total frustrierend, ein solches Teaching, dass man durch Trübsale, durch Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen muss. Ja, wenn wir das von einer menschlichen Perspektive aus betrachten, dann schon. Aber wenn wir das, die Lehre eben, wie sie zum Beispiel an dieser Stelle vorkommt bei Paulus in dieser Schriftstelle 2. Korinther, wenn wir das mit hineinnehmen, dann sehen wir einfach, dass da ein triumphierender Geist in uns entstehen kann, wo wir wirklich wissen, was immer der Feind tun wird, wenn ich auf Gott schaue und wenn ich mich bewahre und wenn ich in der richtigen Weise reagiere, der Teufel wird immer, jedes Mal der Verlierer sein. Und dann werden wir keine Angst haben und wir werden nicht mehr dieses hohe Ziel haben, Gott, ich möchte es alles ganz einfach haben, das ist Illusion. Mit Gott zu leben heißt nicht, es wird einfach sein, sondern du wirst viele, viele Bedrängnisse haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass eben der Teufel in dieser Welt ist und das liegt daran, dass die Herrlichkeit Gottes einfach nur durch Leiden kommen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Zeig mir etwas anderes in der Bibel, das findest du nicht. Aber bitte nicht in der Weise, ich sag's noch einmal, weil das so schwierig ist, ja, und weil wir da alle noch solche Allergien haben, wir als Charismatiker, ja, nicht in der Weise, dass das Leiden in sich wunderbar ist und dass wir sagen, oh ja, Herr, gib uns noch mehr Leiden, ja, und wir lieben das so zu leiden, das ist alles Quatsch, ja. Und Leiden tut weh und Leiden macht keinen Spaß. Oder? Ist jemand hier anderer Meinung? Super, ihr seid noch normal, ich beglückwünsche euch. Okay, aber wir fliehen das nicht und wir sind nicht so blauäugig, Gott ist so gut und er wird uns in Watte packen und es wird niemals irgendwie schwierig werden. Das ist Quatsch. Und da haben sie eine andere Vorbereitung auf das Glaubensleben gehabt, als wir das gehabt haben. Und das hat man mir vergessen zu sagen, als ich zum Herrn gekommen bin. Du musst durch viele Bedrängnisse gehen, das hat man total vergessen. Weil Paulus gleich, als er sich bekehrt hat, Jesus teilt ihm durch den Jünger mit, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Gleich am Anfang hat man den Neubekehrten sowas beigebracht. Mir hat man das vergessen zu sagen. Und dann kommen diese Dinger und sagen, meine Güte, was ist los? Hat Gott mich verlassen? Ja, was ist das jetzt? Habe ich schwer gesündigt? Oder was ist los? Nein, es ist einfach die Gnade Gottes. Bereite dich vor, dass deine Fähigkeit, Herrlichkeit zu tragen, einfach erweitert wird. Das ist alles, was Gott tut. Es ist so einfach. So, jetzt nochmal zurück zu 2. Korinther. Und da sehen wir die Bedingung, die Bedrängnis bewirkt der Feind. Okay, Gottes Ziel ist Herrlichkeit, auch klar. Und das kommt nicht automatisch, sondern das kommt zustande, wenn wir richtig in der Bedrängnis reagieren. Und das ist das Schöne. Wir sind befreite Menschen, wie es schon am Anfang in der Bibel heißt. Gott sagt, ich lege euch Segen und Fluch vor, Leben und Tod. Und jetzt wählt, damit ihr das Leben wählt. Du triffst Entscheidungen, egal wie viel Kraft du in deinem Leben hast, egal wie schwierig die Dinge sind. Du hast immer die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Niemand kann dich hindern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Niemand kann dich hindern, zu etwas Nein zu sagen, wozu du Nein sagen möchtest. Niemand kann dich hindern, zu etwas Ja zu sagen, zu dem du Ja sagen möchtest. Niemand, auch kein Teufel, kein Dämon, kein Niemand kann dich hindern. Die Wahl der Entscheidung ist immer deine. Und du kannst sie nutzen zu deinem geistlichen Fortschritt und zum Segen für viele andere. Und du kannst dich entscheiden, in Bedrängnis das zu tun, was Paulus hier sagt. Die Bedrängnis bewirkt uns Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Du kannst in der Bedrängnis das Sichtbare anschauen, die Menschen, die da mit dir ungerecht umgehen oder dich irgendwie dir es schwer machen oder sonst irgendwie gegen dich vorgehen, und dann wirst du unweigerlich mit Enttäuschung, mit Selbstmitleid, mit Bitterkeit und mit Anklage und Rechtfertigung und mit all diesen Dingen reagieren. Weil du nur auf der horizontalen Ebene siehst, was jetzt gerade geschieht. Und Paulus sagt, tu das im Bedrängnis niemals, sondern besonders im Bedrängnis, halte die Perspektive, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich bin unter der Herrschaft Gottes und hier geschieht nichts in meinem Leben, was außerhalb der Regie Gottes passiert. Gott hat mein Leben unter Kontrolle, Gott arbeitet an mir, Gott formt mich. Und wenn hier solche Angriffe kommen, dann deswegen, weil Gott durch diese Angriffe etwas in meinem Leben wirken möchte und wirken muss, was offensichtlich, weil ich ein schwieriger Fall bin, auf keine andere Art und Weise zustande kommt. Und wenn ich auf das Unsichtbare schaue, dann werde ich in einer Weise reagieren, die für einen fleischlichen Menschen absoluter Wahnsinn ist. Und ich werde befolgen, was Paulus sagt. In allem sagt Dank. Es ist so einfach, ja? Und es ist so leicht und so einfach zu verpassen, dass die Bedrängnis Segen wird. Ich kenne so viele Leute, die durch Bedrängnis kaputt gemacht worden sind. Die aufgegeben haben, die ihren Dienst losgelassen haben, die ihre Hoffnung haben fahren lassen, die am Ende sind und die fix und fertig sind. Aber das liegt nicht an der Bedrängnis, die sie erlebt haben, an den Ungerechtigkeiten, an den Schwierigkeiten. Es liegt daran, dass sie einfach das nicht zu nutzen gewusst haben. Ja? Es ist wie beim Surfen so ähnlich. Ja? Da kommt eine gewaltige Ozeanwelle an. Du kannst an der richtigen Stelle auf diese, ich sag's mal theoretisch, ich kann's nicht, aber so ein sportlicher Mensch wie Danny, der könnte das problemlos. Ja? Der springt auf sein Surfbrett an der richtigen Stelle, ja, und er erwischt die Welle und die Welle trägt ihn. Ja, aber der Anfänger, der nicht weiß, wann und wie er zu springen hat, ja, den nimmt die Welle und wirbelt ihn rum und haut ihm das Surfboard noch auf die Nuss, ja. Dass er sagt, Mann, diese böse Welle. Und das ist wirklich gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. So ein Surfboard, das kann dich echt töten, den Kopf ab oder irgendwas. Ja, wenn das von der Wucht der Welle getragen wird, ja. Ja. Da ist eine solche Power in der Welle, ja. Aber dann war es nicht die Welle, sondern dann war es die Unfähigkeit, den richtigen Punkt zu erwischen, wo und wie man die Welle sich zu Nutzen macht. Und Paulus möchte, dass wir surfen, nicht im Internet, sondern auf den Bedrängnissen, was nicht schuldhaft wäre, ja, sondern auf den Bedrängnissen des Teufels. Diese Wellen kommen mit solcher Kraft, mit solcher Wucht und sie können dir das Genick brechen. Aber du hast ein Surfbrett, Halleluja. Und du hast den Heiligen Geist, deinen Surflehrer. Und er lehrt dich, wie du an der richtigen Stelle draufspringst auf die Welle. Und wie tust du es? Indem du Dank sagst, alle Zeit. In allem sag Dank. Das bedeutet nicht, oh, ich danke jetzt, danke jetzt für meinen ungerechten Chef, der heute wieder so schlecht gelaunt ist und der alles tut, mir das Leben schwer zu machen. Ja, ich sage damit nicht, das, was er tut, ist eigentlich ganz prima. Ja, sondern ich danke, dass Gott mir das zumutet, dass ich heute in dieser Situation bin. Oh, ich sehe Gott, du hörst meine Gebete, ich suche nach mehr Herrlichkeit und ich danke dir dafür, dass ich jetzt in dieser Schwierigkeit bin und ich werde dich preisen und ich werde dich erheben und ich werde segnen, weil das Wort Gottes sagt, dass wir die uns verfolgen, dass wir sie segnen sollen. Und wenn du nicht segnest, die, die dich verfolgen, du bist ausgeliefert deinem eigenen Herzen und du wirst fluchen. Du wirst dich rächen, du wirst böse werden, du wirst bitter und sauer und hart oder irgendetwas oder alles zugleich werden. Ja, du hast keine Chance mehr. Wenn du das eine verwirfst, hast du automatisch das andere gewählt. Du hast gesagt, ich habe gar nicht meinen Untergang gewählt. Doch, indem du nicht gehorsam gewählt hast, indem du nicht gesagt hast, ich